Wir lassen uns nicht impfen, wir machen etwas Virales. Das ist die Ausgabe 289 vom Digitalmagazin auf Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Mein Name ist Kevin Rechsteiner und hier im Studio ist auch der Matthias Schüssler.
Hoi Kevin, bist du Impfgegner?
Ich weiss noch nicht, ob ich Impfgegner bin. Ich bin im Moment mega auf der Kippe. Ich glaube, das macht mich zum Impfgegner.
Ja.
Ich glaube, auf der Kippe ist gegen Impfen, ja.
Ich bin eben da, ich habe früher auch die Sachen gehört von diesen Leuten, die sagen, ja, Impfen ist schlimm und so. Aber ich, durch das, dass ich dann Skeptiker geworden bin, irgendwann einmal bin ich jetzt natürlich auf dieser skeptischen Schiene, die sagt, die Impfgegner, das sind alles so ein bisschen Verwirrte und solche, die von Verschwörungstheorien so, wenn nicht voll überzeugt, aber doch so leicht angefressen sind.
Nein, ich glaube, bei mir ist es wirklich, ich bin irgendwie als Bub geimpft worden und seitdem, ich habe es nie mehr gebraucht. Und jetzt kommt das Masern-Thema und jetzt finde ich, okay, vielleicht hätte ich mich wirklich müssen impfen. Und jetzt bin ich so wieder auf der Kippe, weil bis jetzt ist das wieso eigentlich kein Thema gewesen. Also ich habe mich auch nicht damit beschäftigt.
Ja, das
und jetzt mit der ganzen Argumentation Masern finde ich, eigentlich hätte ich mich müssen damit beschäftigen. Das ist eigentlich etwas recht Wichtiges. Mhm. Darum so. Aber es ist, ja, bis jetzt, das hat mich nicht interessiert.
Gut, das ist etwas anderes als Impfgegner zu sein. Nein, ich glaube schon, also der Fall ja zu Berlin, hat so gesagt, ja, das kleine Kind, das dort gestorben ist, das müsste wahrscheinlich tatsächlich nicht passieren, wenn man halt bei denen, und da gibt es schon, also da gibt es ideologisch, ich mache ja die Verschwörungstheorie, darum bin ich ja gerade sofort auf das angesprungen. Und dort siehst du schon viele, also einfach die Mechanismen von diesen Verschwörungstheorien funktionieren häufig bei denen Impfgegner halt und da werden Informationen umgeboten, die dann nicht so akkurat sind wirklich. Und ich glaube, also es hat alles halt so seine Nebenwirkungen, aber ich glaube, im Schnitt für die ganze Gesellschaft ist es besser, wenn man sich halt da pieksen lässt.
Ja, ich glaube, es macht schon Sinn. Also ich habe eine Kollegin, die einen Hund hat und die hat ihren Hund nicht impfen lassen, weil sie findet, das ist nicht gut und das ist schlecht. Und ich schaue dem Hund manchmal so ein bisschen zu und der Hund ist einfach viel krank. Und ich denke, der Hund wäre wahrscheinlich froh, wenn er geimpft wäre. Mhm. Also es würde ihm wahrscheinlich besser
wahrscheinlich
gehen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und dann darum finde ich das so ein bisschen eigentlich pro, aber nicht damit auseinandergesetzt.
Das
aber
ist
es geht nicht ums Impfen.
Nicht.
Wir machen keine Impfsendung.
Also das ist jetzt mal wieder, ich habe wunderbar die Sendung schon ganz am Anfang zum Erklären gebracht.
Schon wieder völlig am Falschen, noch kommen wir reden über Kochen.
Oh ja, wir haben zwar keine Küche da rein und keine Zutaten und so, darum ist es schwierig immer da im Studio.
Es ist auch schlimm.
Da hinten auf den Plattenteller könnte man vielleicht irgendwie so, schauen, was passiert, wenn du ein Spiegelei bei 78 Touren abspielst oder so.
Bringen wir eine perfekt runde Omelette an mit dem Plattenspieler.
Genau. Und können wir dann noch scratchen damit oder so.
Und wie lange geht es, bis der Kai da ist?
Oh, das geht schnell. Nein, das mag er überhaupt nicht, wenn man einen Schindluder mit seinem Equipment treibt.
Machen wir auch nicht. Darum reden wir heute über digitale Themen. Und zwar so, was ist so in den letzten Monaten, kann man schon fast sagen, gegangen. Aber wir beschränken uns, glaube ich, so auf
die jüngere aktuelle Vergangenheit. Ja,
ja. Ich möchte mit etwas am Anfang, das ich erst wirklich erfahren habe, vor kurzem. Photoshop ist 25 Jahre alt.
Das ist noch verblüffend, gell?
Total. Es hat mich recht erstaunt, dass das Programm so alt ist, weil ich kenne es seit 6-7 Jahren und 25 Jahre, also hat man nicht schon Farbfernsehen gehabt?
Ja, ich glaube schon. Mal, da bin ich, vor 25 Jahren bin ich ein Jahr alt gewesen. Und also ich habe ja gerade, ohne dass ich jetzt sage, wie alt ich bin, ich habe ja so den Wechsel vom Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen noch erlebt.
Ach,
bei meinen Schulgespendli auf dem Land draussen. Wahrscheinlich ist es auf dem Land, ich komme aus dem Zürcher Wieland. Dort ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger gegangen. In der Stadt hat man wahrscheinlich gefunden, Schwarz-Weiß-Fernsehen, die auf dem Land draussen haben dann auch nicht mal Farbe. Aber da ist es dann passiert, oder, dass dann die einen haben dann schon Farbfernsehen gehabt und die anderen dann noch nicht. Wir haben sowieso keinen Fernseher gehabt, darum konnte ich da nicht können mitreden. Mhm. Und dann ist man aber natürlich eher zu diesen Gespändli heim, die dann Farbe hatten und die, die dann schwarz-weiß waren, sind ein bisschen schlecht angestanden, sind das ein bisschen abgeschrieben gewesen. Das ist heute wahrscheinlich immer noch so, nur dass es einfach nicht mehr um so Sachen geht, sondern um was für ein Smartphone hast du, wie viel Zoll hat das Smartphone?
Und ich habe nicht 4G da draussen auf dem Land. Ich habe nur 3G oder wenn überhaupt.
Ja.
Ja. Nein, ich habe das recht spannend gefunden, eben wirklich, dass es das so lange gibt. Und ich bin wirklich einmal auf YouTube geschaut, wie so die Ur-Ur-Ur-Versionen ausgesehen haben. Die haben ja nichts können. Da haben wir das Bild zurechtschneiden und drehen. Und das war ein Highlight gewesen. Finde ich recht lässig.
Also man hätte können nachlesen, das war ja der Herr Knoll, glaube ich, der das entwickelt hat, der John Knoll. Und der hat da, glaube ich, zuerst einfach wollen, tatsächlich in Bilder konvertieren oder so. Also das ist tatsächlich so aus einem kleinen Utility raus zu dem Monster heute geworden, was ist mit unglaublich viele Funktionen und immer noch kommen neue Sachen drin und es wird immer noch grösser. Aber auch da muss man sagen, so Tour-Funktionen, die sind ja schon lange drin. Die Ebenen sind wichtig, dass man kann maskieren kann. Ja. Ich weiß nicht, was braucht man, also die Gradationskurve und Histogramm und so. Und
so wirklich so Basisbildbearbeitung, das ist schon seit da drin. Schwarz-Weiß-Monitoren, irgendwie üble Darstellung vom Foto und man hat mit dem geschafft.
Gefuhrwerkt, ja. Und eben, man hat dann zu dem 25-Jahr-Jubiläum auch können lesen, wie jetzt der Photoshop unsere Wahrnehmung verändert hat. Eben durch die Photoshop-Panne, die man dann auch im Internet kann anschauen kann, die Editier-Umfeld, wo dann irgendjemand zwei Hände an einem Arm hat oder so Geschichte oder ein Bein zu viel irgendwo auf dem Bild. Oder einfach natürlich was weiß ich, als H&M zum Beispiel auf ihren Plakat, wo es einfach nochmal die Frauen um irgendwie 20% schmaler machen oder in die Länge ziehen.
Noch verlängert,
und einfach Beine verlängert und so, dass am Schluss anatomisch Sachen rauskommen. Das ist eigentlich ein Gruselkabinett. Also so Sachen ist natürlich passiert jetzt mit dem Photoshop.
Mit dem Photoshop, genau. Das ist so.
Andererseits bin ich dann mal letztens im Zappadoin gewesen. Dort hat er unten durch, hat er ja so also ein Antiquariat, oder ich weiss einfach, dort steht so unglaublich, nein, ich sage jetzt nicht Ramsch, aber einfach, dort hat es zum Beispiel auch einen Stapel gehabt mit alten Magazinen und dort habe ich irgendwie einen Spiegel, oder was ist echt das gewesen? So ein Magazin auf jeden Fall, von irgendwie 1960er Jahren oder so gesehen. Und dort hat's, die haben dann auch schon können farbig gedruckt und dann hat es eine Frau vorne drauf gehabt und die ist unglaublich bearbeitet gewesen. Also die hat jetzt so Zähne bleicht und der Teint so. Das ist natürlich hier analog passiert, wahrscheinlich Airbrush oder ich weiß auch nicht, wie man da im analogen Zeitalter dann so wirklich Bilder heavy bearbeitet. Und das hat so künstlich ausgesehen, da hast du müssen sagen, das ist es jetzt, das ist es auch nicht.
Jetzt sind wir im anderen Extrem, jetzt ist es too much.
ja. Und im Photoshop, ich habe ein Foto gemacht, ich kann dir das jetzt zeigen, wenn ich es gerade finde, ihr zuhause könnt ja dann das vielleicht in den Shownotes sehen, falls ich es finde. Aber eben, also im Photoshop von heute kann man es vielleicht wenigstens ein bisschen dezenter machen. Da, ja, schau, ich habe es gefunden, das war sie gewesen.
Oh, die hat aber schön weisse
Zähne. Gell?
Ja.
Und es ist nicht ein Spiegel gewesen. Das Heftli hat Filmrevue geheissen. Und das ist, ich kenne die Frau leider nicht. Und das ist, falls ich das Datum kann lesen, 1962, glaube ich.
Okay.
Und da, wir könnten das in die Shownotes posten, dass ihr
das
auch
im
Genuss von dieser Photoshop- oder Prä-Photoshop-verarbeiteten Frau kommt.
Ja, das ist so die Photoshop-Geschichte. Hat mich sehr beeindruckt. Was hat dich so beschäftigt in letzter Zeit?
Ja, natürlich, wir haben es angedeutet, das war der Superfisch von der Lenovo. Wo ja, das ist ja nur eine Eskalationsstufe in einem Problem, das sich schon länger entwickelt. da geht es. Eben, die Marschen, das ist, glaube ich, das Ursprungsproblem bei diesen PCs, die sind so klein, dass die Hersteller, dass man mit Hardware, außer wenn man Apple heisst und teure MacBooks verkauft, dann ist alles anders. Aber wenn man jetzt HP ist oder wenn man Lenovo ist oder wenn man Acer ist oder so, dann verdient man einfach nichts mehr an dieser Hardware. Und darum sind sie auf die Anführungszeichen schlaue Idee gekommen, sich das finanzieren zu lassen von Softwareherstellern, die dann herangehen können und sagen, wir installieren, dürfen wir auf diesen Kompi, die ihr verkauft, Sachen drauf tun schon mal. Also zum Beispiel ein Antivirenprogramm, das dann 3 Monate lang oder manchmal auch nur 1 Monat lang funktioniert. Und dann muss man es kaufen oder irgendwelche Utilities. Meistens ist das Branding auch noch wichtig, dass da nicht nur Windows steht, sondern auch noch irgendwie HP Protect sowieso, dieses, jenes. Und eben Lenovo hat dann da das nochmal ein bisschen weitergedreht, indem sie eine Software installiert haben, vorinstalliert auf Consumer Notebooks und PCs, wo dann Werbung, also wenn du rumgooglisch, dann tut die Werbung austauschen oder anreichern, nicht austauschen, ich glaube, sie lassen die drin, die drin ist, aber sie tun zusätzliche Werbung schalten.
Ja.
Und zwar abhängig von dem, was du machst. Mhm. Das ist schon mal per se eine Sauerei, weil wer will schon mehr Werbung? Du kaufst ein Gerät und du zahlst dafür Geld und wenn Marschen nicht funktionieren, müssen sie halt Preise anheben, finde ich. Aber du kannst nicht angehen und den Leuten ohne das Wissen Werbung. Sie haben sie so verkauft, das sei ja dann ein Zusatzdienst, weil sie schauen ja, was die Leute interessieren und dann
sind
sie
abhängig. Natürlich.
Das ist natürlich eine wahnsinnig scheinheilige Begründung. Und das ist aber immer noch nicht alles gewesen. Das ist eigentlich Adware. Das ist etwas, das ist ein meistens relativ harmloser Fall von Schadsoftware, aber es ist Schadsoftware in meinen Augen. Und dann sind sie aber noch weitergegangen, weil heute Google zum Beispiel macht ja seine Suchverbindung immer verschlüsselt. Ja. Da kann man von außen eigentlich gar nicht eingreifen, weil die Daten eben verschlüsselt sind, chiffriert. Also haben sie die Verschlüsselung ausgehebelt. Mhm. Sie haben ein Zertifikat installiert in dem Betriebssystem, wo sie so eine Man-in-the-Middle-Attacke nennt man das. Und das ist dann wirklich Schadsoftware. Das macht nur Schadsoftware. Und da gibt es keinen erlaubten Fall für so etwas. Ja. Und was, wie findest du das? Würdest du jetzt noch Lenovo, wenn dich jemand fragt, Lenovo ist eine gute Sache, würdest du das noch empfehlen?
Nein, natürlich nicht. Also ich finde irgendwie, das darf bei einer Firma nicht passieren, so etwas. Gerade jetzt, wo man die ganze Debatte mit NSA-Abhörung, das ist jetzt durch und ich finde, da kann man sich das nicht erlauben. Und das ist wirklich ein Ding, wo sie neu installiert und es ist auf neuen Geräten passiert. Und ich finde, es gibt so recht spannende Geschichten. Also einerseits, dass sie das überhaupt gemacht haben. Dann, sie haben relativ schnell Stellung dazu genommen und auch gesagt, wir veröffentlichen eine Software, die das Ganze wieder entfernt.
Sie haben auch gesagt, sie hätten nichts daran verdient.
Genau. Und ich finde so, also die Software zur Verfügung stellen, das finde ich jetzt nicht eine Glanzleistung, weil ja, also das ist ja das Mindeste, was sie machen können. Und ich frage mich einfach, was ist mit all den Nutzern, die das nicht wissen? Also es gibt einfach normale Menschen, die einen Laptop kaufen, aber nichts sonst mit der IT zu tun haben. Und die arbeiten jetzt einfach mit dem weiter. Und eben, das finde ich ganz problematisch.
Genau, also das ist nicht nur ein Problem für jetzt, eben wenn du halt surfst oder so, suchst per Google, sondern das ist eine Schwachstelle, wo zum Beispiel auch dein Online-Banking, das du im Browser machst, könnte weniger, oder wo das weniger sicher macht. Und das heisst, du bist gefördert. Und das ist schon tatsächlich, da fragt man sich, in was für einer Welt leben eigentlich die Lenovo-Typen, dass sie nicht, eben, du hast NSA und alles erwähnt, dass man heute nicht versteht, wie wichtig die Verschlüsselung ist, dass man garantiert nicht darf, die schwächen. Dass das Letzte ist, was du machen darfst. Ja. Und ich habe gelesen, dass dann Lenovo auch gehackt worden ist, so als Rache für den Superfisch. Das ist auf eine Art noch lustig gewesen. Es bringt wahrscheinlich nichts. Aber ich glaube, dass jetzt Bewusstsein gewachsen ist, das ist wahrscheinlich so, wahrscheinlich, wie du sagst, bei den wenig informierten oder wenig geübten Computerbenutzer eher nicht so, aber der Druck ist jetzt da. Das, ja. Bei so etwas darf man sich nicht nochmal verwitschen lassen, ja. Glaube ich. Das ist schon so. Und ich glaube, auch Microsoft ist gefordert, die müssen schon halt mehr unternehmen, dass man ihr Windows nicht derartig darf verhunzen. Ich verstehe wirklich nicht, dass die da so lange zuschauen bei dem. Und natürlich ist das Teil von ihrem Businessmodell, dass sie das Windows in allerwenigsten Fällen selber verkaufen, sondern dass sie das verkaufen über die Hardwarehersteller mit neuen Computern, ja. Dass sie die Partnerschaft da gibt. Aber trotzdem, also auch in der Partnerschaft müsstest du mal sagen, aber hallo, Leute, es geht einfach nicht, dass ihr das Windows so verhunzt, ja. Weil die Wahrnehmung ist ja dann häufig auch, das Windows ist einfach ein Scheissdreck.
Ich kaufe einen neuen Laptop und es ist langsam.
Ja.
Weil, also ich weiss nicht, wie es Norton jetzt ist, aber vor 5, 6, 7 Jahren neuer Laptop, Norton installiert und es ist langsam.
Ja, das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm.
Ich glaube, heute ist das nicht mehr so das Problem, aber einfach von da. Und dann ist einfach, ich habe einen neuen Laptop gekauft und er ist langsam und es ist ein Windows-Rechner. Ja. Das ist die Aussage, das ist das, was du sagst.
Ich habe das bei Sony-Rechner, bei diesen Vios, die ja weiss Gott nicht günstig sind, das gehört in der Windows-Welt wahrscheinlich mit zu den teuersten, ja. Rechnern, ja. Dass die von Haus aus so mit dem Scheissdreck zugekleistert sind, dass sie einfach, du hast von Haus aus oder ab Fabrik nicht können brauchen. Du hast zuerst mal müssen, ja. Mit dem Systemkonfigurationsprogramm, mit dem kannst du dann alles, das, was automatisch startet, ein bisschen aufräumen. Dass, wenn du dort mal all das Sony-Zeug und das vorinstallierte, die unerwünschten Beigaben abgeschaltet hast, dann ist er vernünftig brauchbar gewesen, aber vorher nicht. Und das, ja. Ist doch, also ich meine, auch bei Microsoft zu meinen, aber auch das Sony, dass da niemand sagt, aber hallo, wir liefern da ein Gerät aus, wo eigentlich annähernd unbrauchbar ist. Das gibt es also, ich glaube, es gibt in vielen Branchen schon nicht so das Qualitätsbewusstsein, aber ja, also wenn irgendwie der GOP, der Ladenmanager durch den Laden läuft und sieht irgendwie die Hälfte vom Gemüse ist verfault, dann würde er auch finden, aber das können wir jetzt doch machen. Unseren Kunden, ja. So nicht anbieten.
Das ist ein bisschen so. Also ich glaube, es ist wieder einfach so etwas, wo die IT-Welt einfach so in eine schlechte Bahn zieht. Mm. Es ist so, dass einfach, es kommt alles so ein bisschen mit, das NSA, alles wird abgelost, überall, jeder tut noch irgendeine Schatzsoftware drauf. Also ich glaube, die IT-Welt hilft sich im Moment definitiv nicht selber.
Nein, du hast das Gefühl, du kannst dich dann auf gar niemanden, ja. Mehr verlassen.
Das finde ich so ein bisschen schade.
Ja.
Dass eben gerade jetzt nach diesen Geschichten, dass so etwas noch passiert. Mm. Aber tja, es ist halt so. Also wenn ihr ein Lenovo hat, es gibt wirklich jetzt so ein Deinstallationstool, wo das alles entfernt. Ist die Aussage jetzt noch glaubwürdig?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das müssen sie jetzt wahrscheinlich machen, weil sie sind jetzt genau unter Beobachtung.
Ja, wahrscheinlich und, schon.
Aber es ist auch so, dass der Microsoft-Virenscanner erkennt das inzwischen auch, ja. Als Schadsoftware und entfernt es auch. Und das ist auch eine klare Aussage, dass dann Microsoft sagt, nein, also nicht direkt, ja. Ich weiss nicht, ob sie sich dazu geäussert haben, aber das ist eine Aussage und sagt, das geht nicht.
Ja.
Und über was müssen wir jetzt reden?
Philosophie. Nein, mal, es ist vielleicht schon ein bisschen Philosophie. Etwas, was mich so ein bisschen beschäftigt hat. Da wäre es noch spannend, wenn wir den Maggie da hätten. Aber es gibt ja die Pebble Smartwatch.
Ja.
Finde ich recht spannend. Findest du nicht so spannend?
Smartwatches sind ja im Moment hoch im Trend. Es gibt ja dann auch Apple die Watch. Von Apple kommt.
Wann ist das? Das 9.
Im 9. ja.
Das ist schon sehr
das ist bald. In der nächsten Montag ist das, glaube ich, falls ich richtig richtig habe können, meinen Kalender lesen. Und ja, die Pebble, ich glaube, die haben jetzt noch mal müssen abräumen, bevor die Apple Watch kommt. Oder zumindest da noch probieren, möglichst viele Schäfchen trocken zu bringen. Und das haben sie eigentlich hervorragend gemacht.
Ja, also es hat die Pebble Smartwatch, das ist die erste Generation von der, ist über Kickstarter finanziert worden, sehr erfolgreich. Jetzt ist der Nachfolger auf Kickstarter erhältlich und die haben, glaube ich, sie haben $500,000 wählen und sie haben, glaube ich, das Ziel in 19 Minuten erreicht.
Das ist, da gibt es andere, die nicht so glücklich sind. Ja,
und dort habe ich mich dann gefragt, macht das noch Sinn? ein Produkt auf Kickstarter zu lancieren, wenn man eh weiss, es kauft jeder? Müsste auch Kickstarter nicht sagen, macht nicht mehr so viel Sinn?
Die Kritik habe ich auch gehört von Leuten, die sagen, das ist jetzt einfach noch ein Vorbestellungsmechanismus und eigentlich aber nicht mehr das, was gedacht ist, nämlich dass du Projekte, die sonst kein Geld überkämen.
Kannst Kickstarter.
Ja.
Ja. Und das habe ich mir dann also überlegt. Einerseits finde ich, es ist schade, dass eben genau das gemacht wird. Und andererseits finde ich, es schadet ja eigentlich niemandem. Es ist ja wie nicht so ein Problem. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
Für Kickstarter ist das natürlich eine grosse Verlockung, weil sie verdienen da mit. Also das ist extrem leicht verdientes Geld.
Ja.
Aber du hast schon recht, es verzerrt so ein bisschen die Wahrnehmung von dieser Plattform. Mhm. Und ich glaube, sie dürfen das nicht zu oft machen. Jetzt, die Pebble ist ja trotz allem immer noch der Underdog. Und ich glaube, so gesehen, ist es jetzt nicht so tragisch. Aber wenn das jetzt nur noch so Fälle würde passieren und dann die kleinen Projekte würden verdrucken, quasi, dann
ist es
dann wäre schlecht.
Ja.
Oder dann wäre es vielleicht eine Chance für Leute wie WeMakeIt.com, Schweizer, die jetzt gerade heute, glaube ich, auf Österreich expandiert sind.
Ah, oh, wirklich?
Mit ihrer Plattform, ja.
Ah, okay. Ja, cool. Super.
Und ja, also die finden ja, sagen sowieso, 90% sagen die von allen Projekten, sagen ja so lokal verankert. Und darum müssen wir ja gescheiter auf die einheimischen Plattformen etwas gehen, crowdfunden und nicht auf Kickstarter und so.
Das ist doch gut.
Haben wir noch ein bisschen das heimische Arbeiten da.
Das ist auch schön. Was ist denn so, freust du dich sehr auf die Apple Watch?
Überhaupt nicht. Also mich lässt sie immer noch kalt. Ich finde, ich habe im Handgelenk so ein Armbändchen, aber ein dummes, das kann nichts ausser mein Arm, mein Handgelenk verzieren.
Kann es nicht mal die Uhr?
Es hat keine Uhr, es hat keine Elektronik, es ist nur ein Lederband mit ein bisschen Metall dran. Und ich finde, ja, ich finde es eigentlich gut, dass mein Handgelenk frei ist. Ich finde, ich habe letztens darüber geblockt. Ich hätte gerne, da ich Brüllenträger bin, gerne etwas in meiner Brille rein, wo mir Informationen anzeigt. Das fände ich praktisch. Aber so eine Smartwatch, wo ja dann einfach ein Second Screen für mein iPhone ist, wo ich in der Hosentasche habe, das bringt mir irgendwie wenig.
Hast du mal die ganze Lancierung verfolgt von der Apple Watch? Bis jetzt das mit Werbung machen?
Gibt es schon Werbung?
Ja. Es ist nicht ein Tech-Gimmick, wieder mal.
Nein, es ist
ein Mode-Accessoire. Ja. Und das finde ich mega spannend. Ich habe letztens gesehen, in irgendeinem Heftchen Vogue oder das GQ.
Ist
oder
es?
Ja. Die ersten 8 Seiten.
Nur
Apple Watch. Und nur Detailfotos mega schön gemacht.
Eben, aber das ist, ich verstehe, das ist der wirtschaftliche Zwang, die Logik von Apples teuerste Unternehmen von dieser Welt, wo immer noch wachsen muss. Also muss halt irgendwelche Märkte. Natürlich machen sie jetzt vielleicht nicht gerade ein Auto, aber natürlich überlegen sie sich, ob sie ein Auto bauen wollen. Natürlich ist das Mode-Accessoire-Ding mit Wahnsinnsrenditen für Apple super lukrativ, super spannend, aber für mich als Kunde, was für ein Image sie hatten, wo sie da die knuffigen Knuddel-Macs aus Plastik gemacht haben. Die
knuffigen Knuddel-Macs.
Und wir haben mal eine Sendung gemacht über die Designs und so. Und heute halt eben teure Golduhren und Luxus und also einfach eben das Fussvolk ist nicht mehr so interessant. Nein, Studenten, die kaufen sich keine so eine Apple Watch.
Nein.
Das ist für mich eine Entwicklung, die nicht so cool ist. Und mal abgesehen, ich finde es einfach unlogisch, also gerade die billigen Apple Watches, finde ich, die kann ich einigermaßen noch nachvollziehen.
Es gibt billige und teure?
Ja, so billig. Nein, billige gibt es keine. Es gibt teure und Natürer.
Was ist teuer?
Ich glaube 350 oder 400 oder so.
Okay.
Das ist so die Einstiegshürde. Und dann, wenn die goldig ist, weiß man nicht. Aber Golduhren können auch 5 oder 10'000 Franken kosten.
Okay.
Also, und dort so eine Uhr in einem Gehäuse, in einem Goldgehäuse, wo du kannst sagen, eine Uhr, eine mechanische oder so, die kannst du hunderte oder 50 Jahre oder einfach kannst du deinen Kind und Kindeskind vererben. Und da machst du aber Elektronik, ja, hier, die ein Jahr lang hält, ja, höchstens. Und ja, dann kommt stimmt die nächste. Das passt so nicht zusammen und das ist so ein Widersinn. Ich fände es ja okay, wenn sie jetzt sagen, wir haben uns jetzt 5 Jahre lang überlegt, wie man kann nachhaltig so etwas machen, dass du kannst dann in einem Jahr mit deiner Apple Watch aus Gold angehen und sagen, ich tue jetzt seiner austauschen und dann ist sie technisch wieder auf dem neuesten Stand, aber das Gehäuse ist dann trotzdem so etwas, wo dauerhaft Bestand hat und so, aber
das wäre ein Kickstarter-Projekt.
Genau. Was findest du denn? Kaufst du dir so eine?
Definitiv nicht, ich habe auch sonst keine Uhren an. Ich sehe auch den Zweck nicht ganz.
Mhm.
Und ich glaube, ich kann Apple-Produkte wirklich widerstehen. Ich habe immer noch ein iPhone 4. Und ich bin happy mit dem. Es ist so langsam. Aber
das iPhone 4 fängt wirklich nicht mehr
aber
so.
Aber es geht noch.
Ja.
Und nein,
du bist leidensfähig.
Wahrscheinlich. Ja. Oder also selber sehr langsam, dann ist es okay.
Sollen wir noch eine Prognose wagen, wie viel von diesen Apple Watches verkauft werden?
Oh mein Gott, das wird ein Rekordzeit. Die Leute werden vor dem Ladestand durchdrehen.
Man hört, man liest jetzt immer, sie machen mit 5 Millionen an den Start von diesen Apple Watches.
Weltweit?
Ja, wahrscheinlich. Oder,
aber
ja,
das ist zu wenig, ne?
Findest du zu wenig?
Ich glaube schon.
Also die Pebble.
Die Leute drehen durch.
Die Pebble, die ja jetzt da finanziert worden ist, mit diesen wie vielen Millionen ist das gewesen? Mit diesen 13,791 Millionen. Das sind etwa 60 Uhren, hat man können. 60.000 Uhren.
Was sind das nur?
Ich weiss nicht, man müsste jetzt da können rechnen.
Müssen wir jetzt warte mal, man kann doch schauen, wie viele Backers das es hat. 5.700.
Ja, genau, 58.000.
Ja, okay, das müssen wir zusammenrechnen. 58.000?
Ja, das steht oben durch. Gut, also das sind es wahrscheinlich etwa so viele Uhren.
Ja.
Also, und eben, das wäre ein Vielfaches von was Apple je, oder was Pebble je verkauft hat. Und ich weiss es nicht. Es gibt auch die sagen, es werden 20 Millionen sein.
Ich glaube, es wird wieder abgehen, wie eine Rakete. Ich meine, der Schweizer hat Kohle, wir wollen die Uhr.
Ja, ich würde als Vergleichsgröße das iPad anziehen. Dort hat es auch die gegeben, die gesagt stimmt haben, 5 Millionen im ersten Jahr. Und dann hat es die gegeben, die gesagt haben, 5 Millionen sind viel zu viel.
Ja.
Und dann sind es, glaube ich, etwa 15 Millionen gewesen. Ich kann mich jetzt aber täuschen, ich habe nicht so gutes Zahlengedächtnis. Und ich würde aber sagen, es sind definitiv nicht so viel wie das iPad. Weil ein iPad kannst du für dich, also für sich allein brauchen. Und die Apple Watch kannst du nur brauchen, wenn du noch ein iPhone 5 oder 6 hast. Also das schränkt schon ein.
Das stimmt. Wir sehen es nächste Woche.
Und darum würde ich sagen, höchstens die 5 Millionen sind möglich, aber ich würde sagen, es sind weniger. Sag du auch irgendeine Zahl?
Ich sage, es sind mehr als 5 Millionen.
Okay.
Ich sage, es wird viel passieren.
Gut, dann um was wetten wir?
Um ein Nachtessen.
Okay, das machen wir.
Das war schon unser kleines Update. Es war wirklich ein kleines Update. Wir haben nicht so viele Themen. Es haben jetzt so viele Themen einen Platz
gehabt. Wir haben Zettel von unseren Themen.
Grausam. Entweder müssen wir das mehr machen oder einfach ein bisschen weniger schnurren.
Ja. Wobei, Radio ohne Schnurren ist auch irgendwie langweilig.
Oder schneller.
Ja, das können wir probieren.
Das können wir machen. Das nächste Mal geht es um die ganze Geschichte. Das wäre auch so ein aktuelles Thema. Jetzt laufen ja dann ich glaube, nächstes Jahr laufen ja sämtliche Internetseiten laufen nicht mehr. Es wird ja alles abgestellt.
Das Internet bricht zusammen.
Ich glaube, das passiert in der Schweiz.
Und geschuld ist Twitch.
Genau. Die schaltet alles ab. Zum Glück sind nur CH und LI-Domains betroffen, ja, aber es läuft nicht mehr. Das und hört man so in letzter Zeit ein bisschen viel.
Und genau, und es ist nicht ganz so, muss man jetzt da sagen.
Nein.
Aber wir sagen euch dann nächste Woche, wie es ist.
Genau, wir klären euch so ein bisschen auf und wir haben einen Gast.
Ja, Tom Brühwiler, der war auch schon da gewesen, Blogging Tom, dort war er privat da gewesen und jetzt ist er beruflich da und erklärt uns das mit diesen Domains.
Genau, was ist passiert, was geht, was wird passieren, das alles nächste Woche. Bis dann, eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Mein Name ist Kevin Rechsteiner.
Ich bin der Matthias Schüssler.
Tschüss zusammen, bis bald.